Hab vergessen, die an den Übertragungsgeräten zu grüßen. War so, so hab mich so gefreut, euch hier vor Ort zu sehen, schon so lange nicht gesehen, dass ich, will ich natürlich den Nachkommen auch, ihr seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid und euch zugeschaltet habt. Wir studieren das Buch Sacharja, wir sind in der vierten Nachtvision. Darf ich nach den 6 Wochen kurz euch sagen, wo wir waren, was wir da machen? Habe bestimmt in der Zwischenzeit viel gehört. Ich weiß nicht, wie viel von dem, vielleicht nicht vergessen, würde ich nicht sagen, aber vielleicht nicht mehr so präsent, so wenn ich das vielleicht ein Stück wiederhole, euch da ganz kurz abhole, dass ihr euch ja wieder daran erinnert und sagt, stimmt, das haben wir gemacht. Und dann können wir auch mit diesem Hintergrund, auch mit dieser Erinnerung dann in die nächste Verse dann wieder starten, dann da durchgehen. Grundsätzlich, und das ist, was ich für mich selbst nicht vergessen möchte und ich das herrlich finde, dass wenn wir das Alte Testament lesen, das studieren, wir als das verstehen, dass der Vater im Himmel, der vor Grundlegung der Welt, einen Ratschluss gefasst hat, die Menschheit zu erlösen und alles neu zu machen, dass er das, diesen Ratschluss und dieses Werk, bevor er es getan hat in seinem Sohn Jesus Christus, es vorher verkündigt hat. Er hat es vorher verheißen, er hat vorher erklärt, was er alles tun möchte und hat es auf vielfältige Art und Weise gemacht, durch viele Propheten, durch viele Diener, über eine lange Zeit und durch verschiedene Situationen und Ereignisse. All diese Dinge hat er gebraucht, damit wir heute rückblickend sehen können, dass Gott treu ist, dass wenn er etwas verspricht, dass er, wenn er es sagt, es auch wirklich so eintrifft. Und das ist gewaltig, das ist für mich sehr, sehr ermutigend. Und ein Stück weit ist das, was der Segen auch des Alten Testaments. Wir lesen das und wir sehen aus der Vergangenheit heraus, wie Gott Dinge versprochen hat, die er gesagt hat, dass er es tun wird. Und wir natürlich sehen auch schon die Erfüllung in Jesus Christus. Und dann können wir schauen, wie hat es verheißen und wie hat er es erfüllt oder wie hat es verheißen, wie wird er es erfüllen. Und da ist auch die Gewissheit, gerade im Buch Sacharja natürlich, wenn wir den Blick bis zum Ende bekommen, dass er es auch vollenden wird. Wenn er schon so, wenn er all das verheißen hat und vieles von dem in dieser wunderbaren Art und Weise schon eingetroffen ist, dann wird er auch wirklich es zum Schluss bringen. Und das ist für mich wirklich eine sehr lehrreiche, aber auch sehr gewinnbringende Art und Weise, das Alte Testament zu lesen. Wir studieren auch in diesen Versen, auch in dieser vierten Nachtvision, die Verheißung des Evangeliums von Jesus Christus, was Gott an uns in ihm getan hat, aus unserer Perspektive, aus der Perspektive Sacharjas, noch tun wird. Er verspricht, er wird es tun. Wir erinnern uns, dass er sein Volk, das er in die Gefangenschaft nach Babel geführt hat, zurückgeführt hat und sie durften die Stadt, den Tempel wieder aufbauen und auch als Nation wieder existieren. Und während sie das getan haben, hat Gott ihnen Propheten an die Seite gestellt, unter anderem Haggai oder Sacharja, das ist in dem wir sind. Und die hatten eine Funktion gehabt, sie zu ermutigen in diesem Werk, sie zu stärken darin und dass sie angesichts eben der Bedrohung, der Schwierigkeiten und der kleinen Dinge, die sie vor sich haben, der wenig Möglichkeiten und begrenzten Fähigkeiten und Ressourcen, all diese Dinge, dass sie nicht mutlos werden, sondern er stärkte sie durch diese Prediger und diese Verkündiger, durch diese Propheten. Aber das Entscheidende ist, er gebrauchte diese Propheten und zeigte ihnen, dass das, was sie tun, weit darüber hinausgeht, was sie gerade da eigentlich erleben und was sie da machen. Das heißt, der Herr hat immer durch die Propheten gesagt, ja, ihr baut eine Stadt, aber das ist übrigens nicht die eigentliche, das ist nur ein Schatten und ein Bild. Ja, ihr baut einen Tempel wieder auf, aber ich werde einen weit größeren Tempel wieder bauen. Ihr baut eine Stadt und Mauern auf, aber ich werde eine Stadt und bauen, die wird keine Mauern haben und so weiter. Also in dieser Art und Weise sagt er, ihr seid eine Gegenstandslektion. Das, was ihr tut, tut das, das ist auch, was ich will und ich werde durch und mit euch Geschichte schreiben und durch diese Geschichte werde ich verheißen und werde etwas verkündigen, etwas vorbereiten, was einfach viel, viel, viel größer und viel, viel herrlicher ist. Und in dieser Weise haben wir das Buch Sacharja auch, während er also das Volk ermutigt und unterstützt, die Stadt wieder aufzubauen, verheißt er darüber hinaus eben über eine Stadt, die Gott erwählt, eine Stadt, die er wirklich baut und die so groß ist, dass alle Nationen in dieser Stadt Platz haben werden. Der Engel des Herrn, der in dem Sacharja diese Botschaft überbringt, er sagt, dass er eine gute Botschaft für ihn hat. dass Gott sein Volk eben nicht vergessen hat, dass Gott sein Volk nicht aufgegeben hat, dass er seine Stadt nicht preisgegeben hat, sondern dass er das wahre Volk, das erwählte Volk, davon spricht er, dass er noch viel Gutes tun wird, noch überreich es beschenkt wird. Es gibt eine gute Nachricht, Gott wird Barmherzigkeit ausschütten über dieses Volk. Er wird Güte und Gnade diesem Volk zuwenden, seinem Volk, seinem erwählten Volk und wird diese Stadt groß machen. Das ist das Versprechen, das er gegeben hat. In den ersten Nachtvisionen haben wir uns eben diese Verheißung, haben diese Verkündigung des Evangeliums oder dieses Versprechen, was Gott tun wird, miteinander angeschaut. Und in der dritten Nachtvision sprach er sogar, sagt, freu dich, Tochter Zion. Freu dich, es kommen Tage, das ist wirklich ein Grund zur Freude. Gott wird Herrliches, Gott wird Großes machen. Er versprach, dass er es in dieser Stadt, in der er bauen wird, unter seinem Volk wohnen wird. Er versprach, dass er selbst ihr Schutz sein wird. Er versprach, dass er ihre Sicherheit sein wird und dass sie wirklich da sicher sein werden. Keine Feinde sie antasten werden können, dass es ihnen gut gehen wird. Also wirklich eine gute Nachricht, eine herrliche Verheißung, die er gegeben hat. Wenn wir zu dieser vierten Nachtvision kommen, die ich gerade euch vorgelesen habe, dann hat sie ihren Platz darin, dass uns gezeigt wird, wie kann es sein, dass Gott bei seinem Volk wohnen wird. Was braucht es, damit das Volk Gottes in dieser Ruhe und in diesem Frieden erleben kann? Dass Gott das Volk beschützt, was braucht es? Und das Thema ist, und das ist das Entscheidende, und hier beginnt es, es braucht Reinigung und Heiligung. Es braucht eigentlich Rettung. Darum geht es. Gott verspricht, dass er sein Volk retten wird, dass er sein Volk von seiner Schuld und von seiner Sünde befreien wird. Das ist das Erste. Und von daher sind wir mitten in der Verkündigung des Evangeliums, dass Gott etwas gegenüber seinem erwählten Volk Wunderbares machen wird. Er wird all das, was sie anklagt, alles, was sie verurteilt, er wird es wegtun. Das ist eine gute Nachricht, oder? Ich werde gleich noch ein, zwei Gedanken dazu sagen. Ich war heute mein Highlight bei den Überlegungen wieder mal. Ich habe darüber nochmal gelesen, nachgedacht, wie gut ist das denn? Ich möchte euch etwas zeigen. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, das darauf hingewiesen, aber heute noch einmal, indem ich euch abhole und hoffe, dass für euch das auch eine gute Nachricht ist. Schaut mal, um das deutlich zu machen, dass wir, wenn wir vor Gott stehen, wir eigentlich nicht bestehen, wegen unserer Schuld und wegen unserer Sünde. Das Bild ist, dass unsere Kleider schmutzig sind, dass sie voller Dreck sind, so können wir vor Gott nicht erscheinen. Gebraucht der Herr dieses Bild von dem Hohepriester Jeschua und dieses Bild wird uns gezeigt, jetzt steht Joshua steht als der Hohepriester vor Gott, so wie er ist. Und er repräsentiert das Volk. So, der Hohepriester und die Leviten, sie haben das Volk repräsentiert, indem sie vor Gott diesen Dienst getan haben für das Volk. Also wenn sie Gott nahten und zu Gott kamen, dann kamen sie im Namen des Volkes und dementsprechend haben sie geopfert und Vergebung gebeten und Gott angebetet, Dank dargebracht. Das war ihr Dienst im Namen des Volkes. Also sie repräsentieren das Volk und der eine Repräsentant, der das Volk, das ist der Hohepriester, das ist der an erster Stelle steht. Im Beispiel, natürlich im Bild, und wir wissen, wer der wahre erste Hohepriester ist, das ist unser Herr Jesus Christus. Auch er ist der Repräsentant seines Volkes, nämlich von uns. Und ebenso auch die Leviten. Aber hier haben wir diesen Hohepriester und er steht vor dem Herrn. Und damit wird gezeigt, wenn das Volk, das erwählte Volk vor Gott steht, dann steht es mit schmutzigen Kleidern da. Und das so kann es vor Gott nicht stehen. Und das ist, so beginnt uns die Schrift zu erklären, Gott muss das wegnehmen, er muss reinigen, er muss uns weiße Kleider geben, reine Kleider geben, er muss die Schuld und die Sünde wegnehmen, damit wir vor Gott stehen können. Und so beginnt diese Geschichte hier, der Hohepriester Joshua steht vor dem Engel des Herrn und dann heißt es, und der Satan stand an seiner rechten Seite, erinnert ihr euch, ja? Und warum, was macht er da? Um zu verklagen. Jetzt ist etwas sehr, sehr Wichtiges, er steht da, und er verklagt die Brüder, er verklagt das Volk Gottes und sagt, schau mal, Schuld, schau mal, Sünde, schau mal das, schau mal das, schau mal das. Das ist sein Job. Also das ist, was er tut. Daran hat er große Freude. Er verklagt das. Wichtig ist, worauf ich hinaus möchte, ist, er geht hin und verführt Joshua zu irgendeiner Sünde. Und er macht das oder macht das. Schaut mal, Joshua steht vor dem Herrn, der Satan steht zu seiner Rechten. Es geht hier nicht um Satan. Es geht um Joshua. Und hier steht der Satan als der Ankläger und verklagt. Warum? Ungerecht, zu Unrecht wird er verklagt, Joshua? Eben nicht, zu Recht. Also das ist nicht, es ist nicht so, dass der Satan dasteht und Gott sagt, hey, was sagst du da? Das geht ja gar nicht, das stimmt ja nicht, du bist ein Lügner, ein Betrüger. Nein, das ist der Verkläger. Er erinnert, guck mal, da hat er gelogen, da hat er gestohlen, da hat er das gemacht, da hat er das gemacht, da ist er daneben getreten, da hat er das Gesetz gebrochen und. Das ist, was er tut. Und er steht daneben. Und dann heißt aber, und das ist, was ich so herrlich finde, und dann heißt es, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Erinnern wir uns. Jetzt wendet sich Gott an den Satan. Obwohl Joshua als der Angeklagte dasteht, aber er spricht nicht Joshua an, nicht das Volk an, stellvertretend, sondern er spricht den Satan und sagt, du verklagst ihn, du bedrohst sie, ich bedrohe dich. Was für eine gute Nachricht. Versteht ihr, es ist nicht so, dass Gott sagt, es gibt keinen Grund. Aber er greift jetzt Satan an, der Satan greift uns an, Gott greift Satan an und sagt, der Herr wird dich bedrohen, es spricht in die Zukunft. Und dann das Wort heißt, er schreit dich an. Wenn Gott jemand anschreit, oha, er schreit dich an, er bedroht dich, er klagt dich an. So, das heißt, und die Erklärung oder die Begründung ist, weil er das Jerusalem erwählt hat, du greifst die an, du verklagst die, die ich erwählt habe. Nicht die gut sind, die perfekt sind, das sind meine Erwählten. Wir verstehen warum und das wird entfaltet, weil Gott für sein Volk, für seine Erwählten Heiligung und Reinigung geschaffen hat, Vergebung der Sünden geschaffen hat. Er selbst tritt für sie ein. Es gibt einen Anwalt an unserer Stelle, der alles bezahlt hat. Und deswegen hat Satan keinen Grund, keine Anklage. Und jetzt schaut man, und jetzt ab diesem Moment, da verschwindet der Satan. Das heißt, der Herr bedroht dich. Und wenn wir weiterlesen, ich lese noch ein bisschen, der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, aus dem Feuer herausgerissen? Ist, von wem ist die Rede? Von Joshua, nicht vom Satan. Ist dieser nicht, der da steht, den Gott erwählt hat, einer, der wie aus dem Feuer herausgerissen ist? Das Bild habe ich versucht deutlich zu machen, so ein Holzbalken, das abgekohlt ist, das zu nichts zu gebrauchen ist, mit dem kannst du nichts anfangen, macht nur Schmutz, stinkt, wie auch immer. Und er sagt, habe ich es nicht rausgeholt aus dem Gericht? Habe ich es nicht gerettet? Das habe ich gerettet, ich habe den rausgeholt. Und das spricht eben von dem Stellvertreter des Volkes Gottes. Und Joshua eben, und jetzt wird es beschrieben, und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet, stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Jetzt schaut mal, jetzt ist was wichtig ist. Ab da taucht der Teufel nicht mehr auf, der Satan ist nicht mehr da. Wir wissen, aus der Offenbarung 12 haben wir gelernt, dass durch das Erlösungswerk Jesu Christi, durch seine Himmelfahrt, der Satan aus dem Himmel hinausgeworfen ist, der Verkläger der Brüder. Und ab diesem Moment er im Himmel vor Gott niemand mehr verklagen kann. Wisst ihr, was er macht? Auf der Erde uns anklagen. Im Himmel hat er keinen Zugang mehr, keinen Zutritt mehr. Der Herr hat hier verheißen, er wird dich bedrohen. Wisst ihr, er wurde bedroht. Es ist schon geschehen. Der Satan ist besiegt in dieser Weise. Der Satan wurde bedroht. Die Vergebung ist geschehen. Es gibt keinen Grund mehr anzuklagen. Aber jetzt schaut man, der Satan verschwindet. Aber Joshua steht immer noch mit schmutzigen Kleidern da. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Der Satan ist nicht unser Problem. Unsere schmutzigen Kleider ist das Problem. Manche glauben, wenn der Satan gebunden ist, nicht da ist, dann ist auf dieser Welt alles gut. Gell? Ich werde nicht müde, das euch zu erklären. Ich hoffe, ihr versteht das mittlerweile und begreift. Die Idee oder die Theorie ist, dass bevor Jesus kommt, oder wenn Jesus kommt, der Satan gebunden wird für 1000 Jahre und wird in den Abgrund geworfen. Und dann wird auf dieser Erde Gerechtigkeit, Friede, Ruhe, all diese Dinge sein, von denen wir hoffen, dass sie passieren. Und das wird sein, warum? Weil der Satan gebunden sein wird. Das ist die These. Liebe Geschwister, aber wenn der Satan gebunden ist, haben die Menschen dann keine Sünde mehr? Haben sie dann auf einmal ein gutes Herz? Woher kommen denn Kriege? Woher kommen die Neidereien? Woher kommt der Hass? Woher kommt der Mord? Woher kommt es? Was sagt die Schrift? Lukas ist jetzt dabei, das zu studieren, wird uns in der Gemeinde mit hineinnehmen, aus dem Jakobusbrief. Woher kommt das alles? Aus dem Herzen des Menschen. Wenn wir glauben, dass wenn der Satan gebunden ist, nicht da ist, dass das Herz des Menschen dann gut ist, dann ist es eine Lüge. Ist ein Trug. Zu glauben, wenn er gebunden ist, dann wird das Frieden, weil die Menschen werden nie wieder was Böses tun. Sie tun das Böse wegen ihrem Herzen. Der verführt sie natürlich, der motiviert sie, na klar. Er versucht sie, selbstverständlich. Das ist sein Job, um später sie anzuklagen. Er verführt sie zu den Dingen, die sie nicht tun sollen. Da sagt er, kann nicht schlimm, dann machen er diese Dinge. Dann sagt er, oha, was hast du getan? Das ist seine Strategie. Aber das Problem ist das Herz. Und wenn Gott nicht ein neues Herz gibt, wenn er nicht einen neuen Leib gibt, dann gibt es keinen Ort der Gerechtigkeit, da gibt es keinen Ort des Friedens, keinen Ort, wo der Tod und die Sünde nicht mehr in dieser Weise da sein wird. Das ist nur, wenn der Mensch verändert und zu einer neuen Schöpfung geworden ist. Das ist das, was kommt. Das ist neue Himmel, neue Erde, in der die Gerechtigkeit wohnen wird. Denn Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben, können es nicht. Dann ist der Sieg, dann ist der Teufel wirklich endgültig besiegt und der Tod ist besiegt, der letzte Feind ist besiegt. Warum sage ich euch das? Hier wird uns gezeigt, wir dürfen den Fokus nicht so sehr auf den Satan hier haben. Er wird erwähnt aus einem Grund, um zu zeigen, wir stehen vor Gott und wir werden verklagt. Und da gibt es einen, der gibt alles, um uns zu verklagen. Und dann wird gesagt, Gesundheit, dann wird gesagt, dass er dann gehen muss. Aber damit ist das Problem eben nicht gelöst, wenn der Satan geht, wenn er hinausgeschmissen wird. Damit ist das Problem nicht bereinigt. Es muss mehr passieren. Es muss etwas Grundlegendes passieren, denn wir stehen dann immer noch mit der Schuld. Wir stehen immer noch mit schmutzigen Kleidern da, auch wenn der Satan nicht da ist. Und von daher geschieht etwas, muss etwas geschehen, und das ist die Verheißung, die uns hier gegeben wird. In Vers 4 heißt, und der Engel antwortete und sprach, so, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Herrlich, oder? Schmutzigen Kleider. Das Bild der Kleider in der Schrift ist bedecken. Wir kennen das aus dem ersten Buch Mose, dass die ersten Menschen keine Kleider hatten. So, nicht vorstellbar, aber das war so. Warum? Und die Bibel erklärt es, weil es keine Schuld und Sünde gab. Warum? Weil in die Schrift Nacktheit mit Scham gleichsetzt. Und ich bin mir sicher, dass ihr das nachvollziehen könnt, oder? So, auch wenn unsere Gesellschaft immer freizügiger wird, so ist eine gewisse Bedeckung, oder wenn etwas bloßgestellt wird, man schämt sich, peinlich. Oh, dann wird es schnell verdeckt und es macht was mit uns. Es ist unangenehm. Ja? Warum? Das ist das, was Gott so gemacht hat. Er hat es gemacht, weil Nacktheit für Schuld dasteht. Nämlich an dem Moment, als sie gegen Gott gesündigt haben und rebelliert haben gegen ihn, dann merkten sie, sie sind nackt. Und dann begannen sie erst, Bekleidung zu machen. Ja? Aus Blättern sich zu bedecken, und sie merken, es funktioniert nicht, obwohl sie es versucht haben. Aber genau das ist die Reaktion. Da ist ein Schuldempfinden und diese Schuld muss bedeckt werden. Das ist das Bild von Kleidern. Bild von Kleidern. Und seitdem zeigt uns die Schrift, wie die Menschen versuchen, sich selbst zu bedecken, das durch Adam und Eva. Und obwohl sie es getan haben, ich will nichts gegen ihre Mode und ihre Fähigkeit sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Blätter sie und welche sie genommen haben, und waren sie groß genug, wie auch, keine Ahnung. Die Schrift sagt das nicht, aber sie sagen, sie haben sich bedeckt. Und sie dachten, okay, nicht mehr peinlich. Aber dann kam der Herr und dann hieß es, und sie flohen von dem Angesicht des Herrn, versteckten sich. Und dann sagt der Herr, warum versteckt ihr euch? Und die Antwort war, wir sind nackt. Ja, wie habt ihr doch nicht, ihr habt doch euch selbst bekleidet, versteht ihr? Vom Herrn bloßgestellt. Egal, wie sehr der Mensch seine Schuld versucht zuzudecken, sich einredet, und er ist Meister drin, sich einzureden, ist nicht schlimm. Es ist okay, die anderen machen es ja auch. Und so falsch ist doch gar nicht. Und. Und wenn wir uns mit sich selbst beschäftigen und eine Zeit lang glauben, wir glauben uns selbst irgendwann mal, dass es okay ist. Und vielleicht kommt der eine andere und sagt, hey, das ist doch okay. Dann, ah ja, stimmt, du siehst echt gut aus. Super Klamotten. Deine Gerechtigkeit steht dir sehr gut. Und ja, okay, ja, wenn du sagst, dann nehme ich mich auch an. Aber dann kommt der Herr. Und auf einmal in seinem Angesicht und vor ihm ist alles bloß. Und da spielt keine Rolle, wie sehr der Mensch es getan hat, er steht bloß. Diese schmutzigen Kleider, von denen hier die Rede ist, das sind die schmutzigen Kleider Joshuas. Das heißt, der Stellvertreter des Hohepriesters, die versucht haben, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott dazustehen. Durch das Halten des Gesetzes, durch ihre Frömmigkeit. Sie haben es versucht. Aber sie konnten es nicht. Diese Kleider sind schmutzig. Und so kannst du vom Herrn nicht stehen. Gott beginnt damit, und wir wissen das, dass er die Menschen selbst dann beginnt zu bekleiden. Ein Tier muss sterben. Das setzt voraus, dass er Felle nahm, um zu bedecken. Erst dann kam die zur Ruhe. Und erst dann nicht mehr verstecken. So, ab dem Moment, wo Gott eben beginnt, ihnen sie zu bedecken. Und das Bild ist folgendes: Wenn Gott beginnt, die Schuld zu bedecken, dann ist das Bild immer noch, die Schuld ist ja noch da, richtig? Es ist ja bedeckt. Wie kann es bedeckt werden? Denn die Kleider, die Menschen selbst bedecken, das ist ihre Gerechtigkeit. Das ist das, was sie tun und denken, das genügt. Gott sagt, ich bedecke dich mit meiner Gerechtigkeit. Das, was ich tue, das genügt. Das, was du tust, genügst eben nicht. Das ist die Gerechtigkeit. Und darum ist dieses Bild in der Schrift so stark und bis in die Offenbarung zieht sich durch, dass Gott uns Kleider der Gerechtigkeit schenkt. Heilige Kleider, werden bezeichnet als Hochzeitskleider sogar. Warum? Feine Leinwand, wenn sie, die weiß, strahlend, hell, rein. Das sind all diese Bilder. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Welche Gerechtigkeit? Seines Sohnes. Der kam, und wir wissen, das lebte, das Leben, das wir leben, starb, den Tod, den wir sterben sollen. Und dieses vollkommene Werk schenkt Gott uns und dann umhüllt er uns, bedeckt uns mit dieser Gerechtigkeit, mit diesem Leben. Und nur aus diesem Grund können wir vor dem Herrn stehen, weil wir an sich selbst, wir könnten nicht vor ihm stehen. Das ist seine Gerechtigkeit, die uns diesen Freimut gibt, die uns diese Zuversicht gibt. Ich bin gerecht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. So, darum geht's. Und Joshua steht mit seiner Gerechtigkeit da, als ein Priester Aarons nach dem Geschlecht, durch das Gesetz nicht in der Lage, diese Gerechtigkeit auszuführen. Diese Kleider sind beschmutzt. Und jetzt wird versprochen, er kriegt neue Kleider. Er kriegt einiges hier, er bekommt neue Kleider. Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab und zu ihm spricht er. Er wendet sich, der Engel des Herrn, also der Herr redet durch den Engel des Herrn, sonst kann ja keiner ihm hören, sonst kann ja keiner am Leben bleiben, wenn er ihn direkt hören würde, vor allem nicht mit schmutzigen Kleidern, richtig? Und dann redet er zu ihm und sagt, sieh, ich habe deine Schuld von dir weggenommen. Darum geht's. Das ist die, damit Gott unter uns wohnen kann, muss die Schuld weg. Ich hoffe, ihr versteht, oder worauf ich hinaus möchte. Wir haben oft so den Fokus und beim Satan und beim Feind und dass er der Böse ist und letztendlich ist er an allem schuld und ja, er ist schuld an vielen und er ist sehr böse. Aber wir stehen vor ihm. Wir. Und wir können nicht sagen, ja, aber die Schlange, die du da, die hat mich verführt. Ah ja, okay, ja. Na, Entschuldigung, hab's übersehen. Dann ist er in Ordnung. Dann gehe ich halt zu der Schlange. Der Herr geht zu der Schlange, er geht zu der Eva, er geht zum Adam und jeder muss Rechenschaft dafür tragen, jedes Geschöpf für das, was er tut. Also auf die Schlange können wir es nicht schieben. Wir können nicht sagen, bin halt versucht, der Teufel ist halt gerissen, ich bin nicht so gerissen, was kann ich denn dafür? Es geht darum, dass wir mit unserer Schuld vor Gott nicht dastehen das ist die gute Nachricht, dass die Verheißung, das ist, was Gott sagt, dass er an seinem erwählten Volk die Barmherzigkeit erweisen wird, Gutes tun wird, vielfach Gutes tun wird. Und was ist es? Ich werde die Schuld wegnehmen. Ich möchte heute auch den Vers lesen, den wir gestern hier schon mal gehört haben, Kolosserbrief. Darf ich euch das aufschreiben? Könnte ich es euch auch, aber ihr könnt es vielleicht auch selber. Kolosserbrief, Kapitel 2, möchte ich euch vorlesen. Lasst uns ab Vers 8 mal die Verse lesen. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Eine wichtige Warnung, ein wichtiger Hinweis, heute mehr denn je wichtig, dass wir genau prüfen, ist das Christusgemäß oder nicht? Ist das Christusgemäß? Was bedeutet Christusgemäß? Woran sollen wir festhalten? Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Gute Nachricht. In Jesus haben wir alles. Fülle. Fertig. Komplett. Nicht ein bisschen die Fülle. Was bedeutet diese Fülle? Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit den Händen geschieht, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, mit ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in Vergehungen und in euren Unbeschnittensein eures Fleisches. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament, Unreinsein. In Jesus Christus sind wir reingemacht worden. Das, was unrein war, wurde beschnitten, abgeschnitten. Das ist das Bild. Wir sind rein in Jesus Christus. Und dann heißt es, und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. In Jesus Christus. Das ist, was wir uns von niemandem wegnehmen lassen dürfen. Egal ob Philosophien, Gedanken, religiöse. Nur in Jesus Christus, in ihm haben wir die indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht und in Satzungen bestehen, die gegen uns waren und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das, was für ein wunderbares Bild. Er hat das, was steht, so wie Joshua steht vor dem Herrn, Schuld da. Und er sagt, ich nehme die Schuld weg. Ich nehme es aus, damit ich Zieht diese Kleider ab, zieht diese Sünde, alles, was ihn beschmutzt hat, alles, was drin, nimmt es und bringt es weg. Wie gut, oder? Dann, du bitte beiseite legen, vielleicht brauche ich später mal, habe mich so dran gewöhnt oder die sind doch gar nicht schlecht. Nein, die sind weg. Die Bibel redet davon ins äußerste Meer, das sind die Bilder und sozusagen so weit, weit, weit weg. Da, wo man sie nicht wieder rausholen kann und übrigens auch nicht sollte. Alle Vergehungen, den Schuldschein, das heißt alles, was aufgeschrieben ist, all die Sünden, all nach den Satzungen, das heißt nach dem Brechen des Gesetzes, das, nach der Forderung Heiligen, Forderung Gottes, all das hat er weggemacht, weggeschafft. Gibt es einen Grund zu zweifeln? Gibt es einen Grund, sich Sorgen zu machen, ob es reicht, nicht reicht, ob mir alles vergeben ist oder nicht? Nein, wenn die Schrift sagt, es ist alles weg. Das ist unser Friede, das ist unsere Ruhe. Und dann, jetzt kommt, schaut mal, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Wer sind die Gewalten, wer sind die Mächte? Und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Das ist der Satan, das ist der Teufel mit all seinen Dämonen. Der hat Triumphzug gehalten, er hat sie entwaffnet. Warum? Er hat in jede Gelegenheit, jede Möglichkeit, jede Grundlage und anzuklagen weggenommen. Er hat sie besiegt. Wie? Indem er uns seine Gerechtigkeit gegeben hat. Und darum, wir gehen zurück nach Sacharja, heißt es, und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. So alte Kleider weg Neue Kleider bekommt er, die Kleider der Gerechtigkeit. Das ist, was ich sage, das ist dieses Bild, das wir von Anfang an in der Schrift haben. Und in so vielen Teilen der Bibel wird diese Thematik oder diese Wahrheit, dass wir Gottes Gerechtigkeit schenken, mit diesem Bild des Anziehens uns gegeben. Das heißt, die Schuld, die Scham wird bedeckt, indem wir seine Gerechtigkeit anziehen. Ich würde gerne euch ganz kurz eine Stelle vorlesen und euch bitten, ins Buch Jesaja zu gehen. Jesaja 61, Vers 10. Das ist gleich eine gute Überleitung zu dem nächsten Vers. Jesaja, wir machen ganz kurz erstmal Jesaja 1, Vers 18. Ganz kurz. Eine Stelle am Anfang von diesem herrlichen Buch und eine Stelle am Ende. Jesaja 1, Vers 18. Alle Spanien-Urlauber, hoffentlich, ihr könnt euch daran erinnern. Das haben wir schon mal da gelesen. Da heißt es, kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Das ist eine Einladung oder beziehungsweise das ist eine Aufforderung, vor Gott zu Gericht zu erscheinen, vor Gericht zu erscheinen. Wer kann aber dann rechten, oder? Wenn du vor Gottes Gericht stehst, wer kann gewinnen? Und jetzt schaut mal, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. So, das ist am Anfang dieses Buches Jesaja, nachdem die Schuld und die Sünde des Volkes dargestellt wird, sagt Gott, okay, kommt vor mir vom Gericht, vors Gericht. Und dann aber sagt, was macht er? Die Schuld wird weggenommen. So beginnt dieses Buch. Und wie macht er das? Und wir kennen ja, ein Knecht wird kommen, er wird die Schuld auf sich nehmen, er wird unser Passahlamm, er wird für uns geschlachtet. All diese herrlichen Wahrheiten werden in dem Buch Jesaja entfaltet. Und in Jesaja 61, am Ende von diesem Buch, heißt es dann, Vers 10, Freuen will ich mich in dem Herrn. Das ist ein herrlicher Ausspruch. Es gibt, glaube ich, Lieder darüber, dieses Freuen in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. So, das ist Lobpreis, das ist Dankbarkeit. Warum? Und jetzt wird es uns gezeigt, warum sollen wir uns freuen? Warum sollen wir loben? Warum sollen wir uns an dem Herrn so erfreuen? Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Jetzt wissen wir, von welchen Kleidern hier die Reden sind. Das sind die Feierkleider, von dem der Joshua bekommt, das Volk Gottes bekommt. Das sind, schaut mal, Kleider des Heils heißen sie in der Schrift. Das heißt der Rettung. Das ist das Kleid der Rettung. Es wird dann so bezeichnet, den Mantel der Gerechtigkeit mit umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Das ist ein herrliches Bild. So, das Bild ist bekleidet und dann heißt es eben mit Kleidern des Heils, der Rettung. Also es geht nicht wirklich um Kleider, sondern eben wir bekommen die Rettung. Warum? Weil wir einen Mantel, also wir dürfen bedecken, Mantel der Gerechtigkeit. Dieses Kleid des Heils ist ein Mantel der Gerechtigkeit. Und dann werden zwei Dinge noch gesagt. Das eine und mit einem Kopfschmuck. Gucken wir uns gleich an. Das ist die Siegeskrone, von der auch die Rede ist, dass Joshua sie auch anziehen soll. Und dann aber, wenn dieses Bekleiden sofort mit einem Bild verknüpft, nämlich mit einer Hochzeit. Und wenn ihr dann Lust noch habt und die Kraft noch habt und nicht zu müde seid, mit mir in die Offenbarung aufzuschlagen, dann werdet ihr das finden, Offenbarung 19. Vers 6. Offenbarung 19, ab Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja, wie der Lobpreis. Wieder Dankbarkeit im Herzen. Warum? Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und nun jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich bekleide mit feiner Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Schaut mal, am Ende der Offenbarung, bevor in Abvers 11 uns gezeigt wird, das Kommen Jesu, heißt es, bevor Jesus kommt, wird gesagt, seine Braut ist fertig, die ist bereit. Jesus wird erst dann kommen, wenn die Braut sich angezogen hat, wenn sie sich geschmückt hat. Versteht ihr? Der Bräutigam kommt nicht, wenn die Frau noch nicht fertig ist. Übrigens, deswegen sagt Petrus, beschleunigt das Kommen des Herrn. Macht euch fertig. So, der Herr wartet, denn er will, dass alle gerettet werden, dass sein erwähltes Volk, für das er sein Blut vergossen hat, dass jeder gerettet wird. Und so, er wartet, bis alle seine Kinder dieses Kleid anziehen. Denn wisst ihr warum? Wenn man dieses Kleid der Gerechtigkeit anhat, kann man nicht vor ihm erscheinen. Darum haben wir ein Gleichnis in Matthäus 22 vor diesem Hochzeitsmahl. Alle werden eingeladen. Ihr kennt es wahrscheinlich, wir haben es schon oft gehört. Und dann ist einer da, der hat kein Gewand an. Und dann kommt der Herr und sagt, ja, wie bist du denn hier reingekommen? Du hast ja gar kein Gewand, raus mit dir. Ohne Hochzeitsgewand, das heißt dieses Kleid der Gerechtigkeit, kann man da nicht sein an diesem Ort. Hat man keinen Anteil an diesem Hochzeitsmahl, an diesem Bild von der Begegnung von Braut und Bräutigam. Ich habe es, glaube ich, bei einer anderen Gelegenheit am Seminar gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe, weil es ist ein Gleichnis in Matthäus 22. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, aber wie konnte er da reinkommen ohne dieses Kleid? Das ist ein Gleichnis. Was Jesus damit deutlich macht, er will nicht vermitteln, man kann in das Reich Gottes zu der Hochzeit kommen und doch keine Gerechtigkeit haben, dann fliegt man doch raus. Das ist nicht die Botschaft. Er will damit nur sagen, man kann nicht ohne diese Gerechtigkeit daran teilhaben. Das ist die Botschaft. Das ist ein Gleichnis, ein Bild. Und von daher, das ist die Botschaft. Und ich das ist herrlich in Offenbarung 19. Übrigens, nächsten Samstag beginnen wir den letzten Abschnitt ab Kapitel 20. Wir haben das gerade durchgearbeitet vor den Sommerferien, dieses Kapitel 19 abgeschlossen. Und bevor Jesus uns und seine Wiederkunft in uns beschrieben wird, wird uns gesagt, der Grund, warum der Messias kommt, der Grund, warum der Sohn Gottes kommt, der Grund, warum der Richter der Welt kommt, um die Welt zu richten, weil seine Gemeinde, weil seine Braut bekleidet ist, die ist fertig. Sie hat die Gerechtigkeit, sie hat nichts zu fürchten. Sie ist fertig. Wie herrlich ist dieser Gedanke, oder? Wir wissen ja, der Herr baut seine Gemeinde. Worin besteht der Bau? Jedem Stein aus dem Steinbruch zu holen und jedem Glied dieses Leibes die Gerechtigkeit zu geben. Deswegen muss das Evangelium ja gepredigt werden. Alle sollen es hören und die Seinen werden es annehmen. Allein der Gedanke, dass der Letzte, der aus dem Steinbruch herausgenommen wird, oder der Letzte, der dieses Kleid anziehen wird. Es gibt einen Letzten. Der wird der Erste sein im Reich Gottes, wir wissen es auch. Aber überlegt mal, es gibt einen Letzten. Nicht, wenn er zur Welt kommt. Vielleicht ist er schon zur Welt gekommen. Wenn er zum Glauben kommt und die Gerechtigkeit Christi annimmt, dann ist er der Letzte. Bei dem Herrn steht es fest. Nur bei ihm, bei uns nicht. Aber allein dieser Gedanke. Liebe Geschwister, ohne der Lehre der Erwählung kannst du das nicht verstehen. Kannst du nicht. Es wird auch nicht funktionieren. Wann ist der Letzte? Nach der Schrift heißt's. Und wenn die Fülle der Heiden hineingekommen sind, dann ist das Ende. Dann kommt Jesus. Wann ist die Fülle fertig? Wann ist vorbei? Denn es kommen ja Menschen immer wieder zur Welt, oder? Menschen werden geboren, Generation von Generation. Ja, wann ist vorbei? Und es geht nicht ums Datum, dass Gott sagt, ich habe einfach einen Tag festgelegt und egal an dem Punkt, sondern wenn die Fülle hineingekommen ist, das ist, was die Schrift sagt. Das heißt, es gibt eine Fülle, es gibt einen letzten Namen und der muss noch gerettet werden. Wüsste ich denn, ich würde sofort hingehen. Hä? Egal wo es wäre, wäre sogar, ich sage euch nicht wohin, sogar dahin gehen. Hauptsache, er soll es hören. Denn wenn er es hören würde und annehmen, glauben würde, würde die siebte Posaune geblasen werden und sagt, die Frau hat sich bereitet. Ich kann endlich kommen. Ich kann sie endlich holen. Denn er wartet darauf, bis endlich fertig ist. Er will sie holen. Das ist ein Bräutigam, der seine Braut liebt. Glaubt mir, der sagt nicht, ja, hat noch Zeit. Geh, Bräutigam, Sie können es nicht abwarten. Wann ist endlich die Hochzeit? Wann? So ist das. Der Herr wartet, bis eben das geschieht, bis die Kleider der Gerechtigkeit angezogen sind. Darum geht es, denn sonst kann man von dem Herrn der Herren nicht bestehen. Und wie gut und gnädig ist der Herr, dass er uns nicht so abholen möchte, dass wir beschämt werden. Erinnert ihr euch, ich glaube, das ist Philipperbrief, wenn ich mich nicht täusche, bald werden wir den wahrscheinlich studieren, dass Paulus sagt, er würde gerne zum Herrn, er würde gerne dieses Kleid ablegen und die Ewigkeit das Kleid anziehen. Und er sagt, aber wichtig ist, dass wir nicht nackt befunden werden, sondern dass wir überkleidet werden, bloß nicht entkleidet, das ist peinlich. Das ist der gleiche Gedanke, das ist, was er sagt. Wenn ich jetzt, ich muss mit der Gerechtigkeit umkleidet werden, denn wenn ich vom Herrn erscheine, oder wenn er kommt und ich nicht umkleidet bin, ich kann von ihm nicht, das ist voller Beschämung. Wir können nur vom Herrn dastehen, mit Freude in erwarten, wenn wir wissen, ich bin bereit, ich bin bekleidet. Da ist nichts, was peinlich wäre. Nur nebenbei, das ist der Grund, warum der Priesterrock so lang sein musste. Und das war der Grund, warum, nehmt es mir nicht über, wenn ich das sage, dass die Priester und der Hohepriester und die Leviten alle Unterhosen tragen mussten. Das heißt, weil wenn sie zum Altar hochgestiegen ist, durfte keine Blöße gesehen werden. Das steht in der Schrift, habe ich nicht erfunden. Warum? Weil das steht für Schuld. Man kann Gott nicht nahen und bloß mit irgendwas bloßgestellt werden und selbst nur bisschen etwas geht nicht. Völlige Sühnung, völlige Reinigung, völlige Bekleidung, völlig. Darum geht's. Und darum heißt es, in Jesus Christus haben wir diese Fülle, alles, alles vergeben, nicht nur etwas, alles, alles zugetan, nicht nur etwas, alles, das braucht's, sonst kann man vor ihnen stehen. Geht mir schnell zu Zacharia nochmal zurück. Mir fällt auf, dass Joshua keinen Mucks von sich gibt. Er redet nicht, er verteidigt sich nicht, er sagt nichts, er steht nur da. Es wird ihm geschenkt, er muss sich auch nicht erarbeiten, er muss es auch nicht holen, es wird ihm gebracht. Was für eine Gnade. Einfach empfangen. Er darf das empfangen. Und dann heißt es, und ich sprach, Vers 5, und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Herr, das Herr, stand bei ihm. Ganz kurz zur Übersetzungsvariante. Es gibt verschiedene Texte, die schreiben, und er sprach, man setze den Kopfbund auf, und andere übersetzen, und ich sprach. Wo ist der Unterschied? Wenn es heißt, ich sprach, zum Beispiel wie es jetzt in meiner Elberfelder steht, dann ist es Zacharia, der das sagte. Und Zacharia sagte, bitte setzt ihm auch den Kopfbund auf. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die syrischen und die lateinische Übersetzung, die übersetzen, und er sprach, der Engel des Herrn. Nach meinem Verständnis ist das eine bessere Übersetzung, dass der Engel des Herrn, der sagt, zieht ihm die Kleider aus, zieht ihm die Feierkleider an und übrigens zieht ihm auch den Kopfbund an. Da es aber in den Urtexten diese beiden Varianten gibt, sind die Ausleger sich nicht ganz einig. Letztendlich, die Botschaft ändert sich nicht. Das will ich an dieser Stelle sagen. Es geht darum, dass er nicht nur weiße Kleider braucht, sondern er kriegt auch einen Stirnreif. Er kriegt so einen Siegeskranz. Darüber werden wir noch kurz Ihnen anschauen, was das ist. Aber ich denke, dass der Engel des Herrn das sagt und dass die syrische oder die lateinische Übersetzung das bisschen, Also die Textquellen sind nicht eindeutig. Das ist der Grund, warum die Übersetzungen so unterschiedlich sind. Manche Übersetzer sagen, dass als er die Feierkleider bekam und merkte Zacharia, aber ihm fehlt ja der Siegeskranz. Er sah, da ist er noch nicht fertig, er ist noch nicht komplett. Ihm fehlt noch dieser Reif, wie nennt man diesen Reif? Kopfbund oder wie auch immer. Also der Siegeskranz. Die Krone. Ihm fehlte, da musst du das noch nicht ganz fertig. Und dann sagt er, bitte gib ihm noch die Krone, gib ihm noch den Kopfbund. Ja, Kopfbund steht es hier. Das ist ein Haareif eigentlich so. Kommt von dem Priester oder von den Leviten. Ich lese es euch gleich vor. Das Interessante an diesem Haareif oder an diesem Kopfbund ist das, was draufsteht. Darf ich euch kurz zeigen, was da draufsteht? 2. Mose 28. Weiter Mose 28, ganz weit zurück. Als ich heute nochmal die Unterlagen durchging und mich auch schon für die nächste Nachtvision vorbereitete, in der es darum gehen wird, um den siebenarmigen Leuchter in Kapitel 4, habe ich schon meine Unterlagen auch von unserem Kreuzlichtseminar damals rausgeholt, habe ich das intensiv gemacht. Da habe ich mich schon so drauf gefreut und habe mich so daran erinnert, wie intensiv oder wie herrlich dieses Studium des Alten Testaments, des Bücher Mose waren für mich. Aber jetzt 2. Mose, was habe ich gesagt? 28, richtig? Vers 36. Wir sind ab Kapitel 28 geht es um die Bekleidung von den Hohepriester. Aaron und die Leviten werden eingekleidet als die Hohepriester. Wir erinnern uns, Joshua ist ja der Repräsentant der Hohepriester und seine Gerechtigkeit nach dem levitischen Priestertum hat nicht gereicht, schmutzige Kleider. Und jetzt bekommt er eine neue Gerechtigkeit. Damit, werden wir sehen, ist verbunden ein neuer Priesterdienst. Es ist eine neue Berufung, ein neuer Dienst in einem neuen Tempel. Und so wie das Bild des Hohepriesters, der eben ein Kleid bekam, mit dem er vor Gott erscheinen musste, wo nichts Unreines dran sein durfte und das aber schmutzig geworden ist, nicht rein. So wie er damals einen Kopfbund bekam mit einer Botschaft, so bekommt Joshua und das neue Volk eben auch. Wir wissen aus dem Petrusbrief, dass wir eine heilige Nation sind, ein heiliges Volk. Priestertum, ein königliches Priestertum, damit wir dem lebendigen Gott dienen in dem neuen Tempel. Ich weiß nicht, ob das du schon wusstest, aber du bist ein heiliger königlicher Priester. Ja? Das heißt, du hast eine Funktion, eine Aufgabe, in dem neuen Tempel, in seiner Gemeinde, ihm zu dienen. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Aufgabe. Schaut mal, was dieser Kopfbund war. Vers 36. Und stelle aus reinem Gold ein blumenförmiges Stirnblatt. Ah, Stirnblatt heißt es hier. Blumenförmiges, herrlich. Das erinnert so an diesen Siegeskranz, richtig? Den die Läufer damals, die ganzen bei der Olympia, bekamen, wenn sie was gewonnen hatten. Wenn sie gewonnen haben, wenn sie einen Lauf gekämpft haben und gewonnen haben, haben sie so einen Siegeskranz bekommen. Das kommt uns bekannt vor von Apostel Paulus. Der sagt, ich habe meinen Kampf gekämpft, meinen Wettlauf vollendet. Jetzt bekomme ich den Siegeskranz, das ewige Leben, die Gerechtigkeit. So, viele von unseren Geschwistern, die jetzt beim Herrn sind, haben es bekommen. Die haben den Wettlauf vollendet. Was für ein guter Gedanke, gell? Ich mag es, wenn man Sachen zu Ende bringt. Ich mag zu laufen in dem übertragenen Sinne, aber ich mag auch fertig zu werden. Ich will auch fertig sein. Ich will auch endlich Siegeskranz. Das lohnt sich. Und dann heißt es, blumenförmiges Stirnblatt und graviere darauf mit Siegelgravur ein, heilig dem Herrn. Das ist der Siegeskranz. Und zwar an der Stirn. So, die Priester trugen das über ihre Kopfbedeckung, über ihren Hut sozusagen, trugen sie diesen Stirnband mit einer Schnur, muss das dran gebunden, steht alles da drin, wie es mal gemacht hat, und das ist im reinen Gold. Aber das, was es an die Stirn, das haben wir gelernt, was mit Denken zu tun, richtig? Was muss permanent in unseren Gedanken klar sein? Woran müssen wir uns permanent erinnern? Wir sind heilig dem Herrn. Nicht nur heilig im Herrn, sondern auch heilig dem Herrn. Das heißt, als Joshua, als der Vertreter, geheiligt und gereinigt wird, die Feierkleider bekommt, das neue Priestergewand, das neue Hochzeitsgewand bekommt, damit er Gott dienen kann in dem neuen Tempel, in der neuen Stadt diesen Dienst ausüben kann, dann bekommt er auch eben an die Stirn einen goldenen Ring, einen Siegeskranz. Und jetzt, das heißt, zu einem vollbracht, fertig, und zwar heilig dem Herrn. Heilig bedeutet abgesondert, weg von, beiseite gestellt. Jetzt, du gehörst jetzt dem Herrn. Du dienst ihm. Schaut mal, es gab so viele Menschen, es gab auch so viele Geräte, so viele Sachen, aber wenn etwas genommen wurde, und zum Beispiel, nehmen wir mal eine Schüssel, und dann wurde sie geheiligt und dann wurde sie in den Tempel gebracht und wurde sie geheiligt und dann durfte sie nur in diesem Tempel verwendet werden. Und solange sie da verwendet wurde, war sie heilig. Hat man sie wieder nach Hause mitgenommen und hat sich ein Rührei gemacht, war es nicht mehr heilig. So, entweiht. Das Bild ist folgendes: Wenn der Herr sich aus dieser Welt Menschen herausrettet, sie gerecht spricht, sie reinigt, sie beruft in diesen zum königlichen Priestertum, dann heiligt er sie für sich selbst. Wir dienen ihm. Wir kehren nicht mehr zurück ins alte Leben und dienen mal dem. Wir dienen ihm. Wir wurden abgesondert, beiseite gestellt für einen ganz bestimmten Zweck, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Zu verkünden die herrlichen, wunderbaren Großtaten Gottes. Das Evangelium von Jesus Christus. Das ist unsere Berufung, Zeugnis zu sein. Zeuge zu sein in dieser Welt, heilig dem Herrn. Und ob das jetzt der Zacharia oder ob das jetzt der Engel des Herrn sagte, ist nicht entscheidend. Ich glaube, dass es der Engel des Herrn war. Ihr prüft selber für euch. Hat jemand bei sich in seiner Bibel und er sagte? Hat jemand in seiner Bibel so drinstehen? Oder ist bei euch bei allen und ich sagte? Ja, bei den meisten? Bitte? In der Fußnote steht es bei den meisten. Sie wissen in der Englischen? Ich auch. Mhm. Und ich sage, und die Russische? Wer hat die Russische? Was? Keiner. Ah, da steht. Oha, wenn ich das jetzt lesen könnte, gell? Fünf. Und sagte, gell? Ja, das ist die falsche, gell? Egal. Was ja spannend jetzt wäre, gell? Jetzt machen wir Oha, Englisch, Russisch, Deutsch. Aber ihr versteht, dass es letztendlich nicht darauf kommt, wer sagt, sondern es kommt darauf an, dass er diesen goldenen Reif bekommt. Das ist eine Gravur. Die Zeit reicht mir heute zumindest nicht, aber die Parallelen der Schrift sind so gewaltig. Wo es heißt, für die Kinder Gottes wird versprochen, dass sie einen neuen Namen bekommen, an ihre Stirn geschrieben. So, dass versiegelt zu sein, das ist alles, das ist unsere Identifikation, das ist unsere Zugehörigkeit. Das Bild ist so herrlich. Dieses Gottesvolk, das Gott sich erwählt hat, ist voller Schuld und Sünde. Es geht durch das Gericht Gottes durch und eigentlich müsste es drin verbrennen. Das wäre gerecht. Aber Gott erwählt sich ein Volk. Und zwar nicht die Guten, sondern er greift herein und holt sich diese Holzscheite ein paar raus. Und dann nimmt er den Schmutz weg. Er reinigt sie und beruft sie und heiligt sie für sich selbst. Er nimmt sie für sich selbst, ein Volk zum Eigentum, sagt die Schrift. Für sein Eigentum, die gehören mir. Und wenn dieses Volk ihm gehört, kann ein Satan kommen und anfangen, dann rumzubellen, rumzufuschen, rumzumachen, rumzukämpfen? Wisst ihr, was er bekommt? Das Gebrüll Gottes. Wie bei diesem, wie heißt es? Nanya heißt es, glaube ich, gell? Wenn dieser Löwe dann, das kriegt er geschwind so einen Brüll und dann war es das. Ja. Das kann keiner von ihm stehen. Wir werden in der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch, hier wieder ansetzen und die letzten Verse uns anschauen. Denn diese Heiligung, diese Reinigung, dieses Absondern, diese Heiligkeiten für Herrn, bringt einen neuen Dienst mit sich. Einen neuen Dienst. Zu dem wird Joshua dann berufen, wird das neue Volk Gottes dazu berufen. Das lesen wir in Verse 6 und 7. Und dann tatsächlich, und es war ja, also ich weiß nicht, für mich ist schon alles gut gewesen und herrlich. Dann kommen wir aber zum Höhepunkt von dieser Vision. Dann geht es um das Eigentliche. Dann wird es uns gesagt, dass das alles, was Gott mit Joshua gemacht hat, nur ein Bild war. Und dann wird gesagt, wer kommt und was er tun wird und welche Wirkung es haben wird. Das sind die Verse 8 bis 10 und die sind der Höhepunkt dieser Nachtvision zumindest. Und eine gute Überleitung dazu der nächsten. Und ich freue mich auf alles. Es ist wirklich schönes, herrliches Wort Gottes. Betrachtet man es doch aus dem Blick des Evangeliums von Jesus Christus, dann beginnen auch diese Verse zu sprechen und sind gar nicht so schwierig und so mysteriös, sagt man das ja, sondern eigentlich leuchten sie von dem guten Evangelium, dass wir in Jesus Christus geheiligt und gereinigt sind. Also, freuen wir uns auf die Wiederkunft? Haben wir sie lieb gewonnen, die Wiederkunft Christi? Ja, warum? Wir fürchten nicht. Wir sind begleitet. Also, dieser Teil der Braut ist fertig, gell? Ist fertig. Amen. Lass uns beten, steht dazu auf.